Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 49. Empathie und Mitleid. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir sind heute wieder zu zweit. Wir sind nämlich wieder
Anne
und Alex. Anne, wie geht's dir heute Morgen?
Mir geht es gut, Alex. Ich bin müde, aber glücklich. Das ist so das Leben mit einem Zweijährigen, der die Nacht zum Tag macht und dem gerade nachts immer ganz heiß ist, sodass er nur in seiner Windel zu mir rüberkommt.
Das ist süß.
Ja, süß, aber... Ja, jetzt versuche ich aber meine geistige Kraft zu bündeln, damit wir hier eine schöne Podcast-Folge machen können zu einem tollen Thema, auf das wir gestoßen sind, als wir uns in den letzten Folgen mit dem Yeshe unterhalten haben, unsere Buddhismus-Folgen. Und da ist uns aufgefallen, dass ein Bereich im Stoizismus vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, könnte man sagen. Also da finden wir, da ist was da, was, wo wir mal tiefer reinbohren wollen. Und zwar das Thema Empathie. Mhm. Man ja sagt, wenn man Stoizismus an sich hört, dann geht man ja nicht davon aus, dass es sich um eine Lebensphilosophie handelt, die in erster Linie mit Mitfühlen und Mitleid mit den Mitmenschen sich beschäftigt, sondern erstmal, um mit sich selber in Einklang zu kommen und Gelassenheit auszuüben. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das so verhält. Und wir wollen heute einsteigen mit einer Textstelle, die ist bei Epiktet im Handbuch. Das ist das Kapitel 16, um mal so ein bisschen ein Gespür dafür zu kriegen, wo hier die Schwierigkeit liegt. Also Epiktet schreibt da, beziehungsweise Arian hat geschrieben für Epiktet: Siehst du jemand in Trauer und Tränen, weil sein Sohn verreist oder gestorben ist oder weil er um Hab und Gut gekommen ist, so nimm dich in Acht, dass dich die Vorstellung nicht hinreißt, als wenn diese äußeren Dinge wahre Übel wären, sondern habe sofort den Satz zur Hand, nicht das, was ihm begegnet ist, bedrückt ihn, denn einen anderen betrübt es nicht, sondern seine Meinung darüber. Soweit es mit Worten möglich ist, zögere nicht, dein Mitgefühl auszudrücken. Und wenn es nicht anders geht, kannst du auch mit ihm klagen. Nimm dich jedoch in Acht, dass du nicht innerlich mitklagst.
Ja, das ist ja, glaube ich, wenn man das erste Mal hört, schon so, dass man irgendwie denkt, weiß ich nicht, ob ich den als Freund haben will, ne?
Ja, man hat das Gefühl, da sitzt jemand, der nicht so authentisch mit dir mitfühlt. Also der sagt dir zwar, Mensch, das ist aber schade. Und vielleicht jammert er auch ein bisschen. Ach, dein Haustier ist tot. Ja, ich mochte das auch so gerne. Ist ja traurig. Aber innerlich hat er einen Vorbehalt und denkt sich, naja, ein Haustier, das ist ja nur ein präferiertes Indifferenz. Das hat ja keinen wirklichen Wert für ein tugendhaftes Leben, sondern wie du damit umgehst. Mensch, eigentlich vielleicht denkt er sich sogar ein bisschen, was stellt er sich denn so an?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man aus so einer Stelle, und wenn man jetzt bei Seneca zum Beispiel in seinem Buch guckt über die Milde, da hat er auch so eine Passage, wo er dann sagt, dass das Mitleiden eine der schlimmsten Sachen sei, ne? Weil es würden nur die schwachen Charaktere machen, die würden dann sogar bei Verbrechern, die weinen, mitleiden und so weiter. Ne? Also da ist schon so wirklich einiges reingepackt, wo man sich schon vorstellen kann, warum die Manosphäre teilweise mit dem Stoizismus so in Resonanz geht. Ne? So dieses, hey, ich muss stark sein und von der Umwelt irgendwie abkoppeln.
Sei hart, fühl nicht mit.
Genau, und wenn ein Elon Musk sagt, die größte Schwäche der westlichen Kultur sei es, Empathie zu haben und so, ne, dann streicht man eben USAID und all solche Sachen. Das ist ja schon irgendwie so eine sehr konsistente Erzählung, die da unterwegs ist. Und ich glaube, da wäre es schon wichtig auch nochmal aufzuzeigen, ist der Stoizismus an der Stelle jetzt blind oder hat er da tatsächlich einfach eine merkwürdige Seite oder ist das vielleicht ein Missverständnis? Ne? Weil wir sind auch da jetzt aus dem Handbuch vorgelesen und wir werden ja jetzt in zwei Folgen mit dem Tino Deckert über das Handbuch sprechen und da hat sich ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das Handbuch eher sowas für Fortgeschrittene ist, ne?
Ja, richtig, weil es eben sehr verkürzt ist, ne? Genau, verdichtet, verkürzt. Und man einen gewissen philosophischen Unterbau oder ein Grundverständnis braucht, um es ja eigentlich adäquat nutzen zu können.
Ja. Und also es ist auch so, dass jetzt interessanterweise in den Texten natürlich der Ströker auch andere Aspekte drin sind, ne, die man dann auch wieder interessant irgendwie zusammenbringen muss. Also auch bei Seneca steht dann im gleichen Buch ein paar Passagen weiter, so nach dem Motto, ich paraphrasiere das jetzt mal, nicht, dass wir uns falsch verstehen, es ist total wichtig zu wissen, dass es keine Lebensphilosophie gibt, die so zugewandt ist wie der Stoizismus, die so sehr darauf setzt, dass Menschen zusammenleben müssen, dass Menschen füreinander da sind und dass die Freunde ganz wichtig sind. Ne? Auch Epiktet schreibt dann über das Philostorgia, also die Liebe zur Familie und all solche Dinge. Also das gibt's dann auch. Und da kann man sich natürlich fragen, wie kriege ich denn das jetzt zusammen? So, ne? Ist das inkonsistent? Denken Sie einmal so und einmal so? Oder gibt's da vielleicht irgendwie eine Auflösung? Und ich glaube, das wäre so für mich auch ein Anliegen, das vielleicht nochmal zu durchdenken, dass wir da ein Bild zeigen, wie das zusammengehen kann. Weil ich glaube, dass es zusammengeht, auch wenn es erstmal komisch wirkt.
Ja, auch Marc Aurel schreibt ja in den Selbstbetrachtungen an ganz vielen Stellen, sei nachsichtig mit anderen, sei zugewandt, geh liebevoll auf andere zu, hab Verständnis für sie. Jetzt ist Verständnis ein bisschen was anderes als Mitgefühl, aber es geht ja schon in die Richtung, nachsichtig sein. So eine liebevolle Haltung, die wäre ja keine... Auch keine falsche Haltung. Und er sagt auch an einer Stelle, das ist im zweiten Buch, in 16 ganz klar, die menschliche Seele erniedrigt sich, wenn sie eine Maske aufsetzt und dahinter falsch redet oder handelt. Mhm. Also die Handlungsanweisung kann nicht sein, fake it und tu nur so, als ob dir jemand leid tut, aber hab innerlich eine andere Ansicht.
Ja. Ja, also das wäre für mich auch so vom Grundverständnis vom Stoizismus, hätte ich total Störgefühl, dass ne? Und vielleicht ist es dann wichtig, jetzt mal auf die Aspekte drauf zu gucken, die da drin stecken, die ja irgendwie ein anderes Bild zeigen. Ne? Und ich finde, da kann man als erstes anfangen mit dem Telos, also dem Ziel des Stoizismus, ne? Die Homologia, die ja dann sagt, lebe in Übereinstimmung mit dir, mit deiner spezifischen Natur und mit der Allnatur. Und zur Allnatur gehören natürlich auch alle Menschen um dich herum, Gesellschaft, Tiere, was auch immer alles. Ne? Also das heißt in Übereinstimmung und das heißt ja nicht in Abkopplung, sondern dass man mit denen gemeinsam verbunden ist. Oder auch das Prinzip der Sympatheia im Stoizismus, ne? Dass alles auf eine Art und Weise zusammenhängt, dass es füreinander da ist. Ne? Marc Aurel hat das ja mal in seinem Buch gehabt, wo er davon spricht, dass wir Menschen sind wie Ober- und Unterkiefer, ne? Dass wir irgendwie so zusammenpassen und nur gemeinsam die Dinge dann auch bewegen können. Also das sind so diese Motive, die aus meiner Sicht dann auch sehr stark aus der Eukiosis-Theorie herauskommen, der Stoiker, ne? Also dieser Theorie der menschlichen Reifung, wo wir auf dem Weg sind. Und da kommt ja dann auch ne, sowas dann die Verbindung mit den anderen über die Kreise des Hierokles, wo man da auch sieht, ja, das naturgemäße Leben beinhaltet das Zusammenleben mit den anderen Menschen. Ohne die anderen ginge das gar nicht. Da können wir eigentlich gar nicht auf gute Art und Weise unser Menschsein leben.
Nein, die soziale Art des Menschen ist Grundannahme für die Stoiker. Und wie du sagst, in den Kreisen des Hierokles soll man sich den anderen ja näher an sich ranziehen und nicht sich weiter davon abspalten oder sagen, dein Unglück tangiert mich nicht.
Ja.
Und nun ist es aber grundsätzlich trotzdem, wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, sag erstmal fertig.
Nee, grundsätzlich ist es aber, wenn man jetzt mit einer anderen Überlegung aus dem Telos rauskommt, bei der Emotionenlehre natürlich so, dass die Stoiker eben sich gegen die Entwicklung von negativen Emotionen, also Leidenschaften, Pathē, sollten wir minimieren in unserem Leben. Und wenn jemand anders unglücklich ist und wir lassen uns davon mitreißen und sind dann innerlich auch komplett aufgewühlt, dann ist das nicht nur nutzlos, weil wir ja mit einem schlechten Gefühl dann da sitzen, aber nichts machen können dagegen, sondern wir sind auch in unserer Funktion als Freund oder in dem Moment Zuhörerin nutzlos, weil wir gar nicht mehr so gut zum Hilfegeben bereit sind.
Ja, und das ist ja dann auch, das Mitleid gehört ja in die Emotionsklasse rein, präsentisch etwas, das da ist und das eben Schmerzen produziert. Und damit ist es, wie du sagst, eine Leidenschaft, die eben Leiden schafft. So, und wenn man jetzt mal bei dem stoischen Weisen guckt, da gibt es dieses präsentische Schmerzen haben oder Leiden eigentlich nicht. Also Schmerzen haben schon im Sinne des Körperlichen, aber nicht im Sinne, dass er eine echte Emotion in dieser Form, ein Gefühl in dieser Form fühlt. Und da kann man sich dann fragen, wo wandert das denn dann hin? Also das, was jetzt in der Verbindung mit jemand anders da ist. Und da finde ich ganz interessant, dass es ja dann auch noch diese andere Klasse von Emotionen gibt, nämlich das nach vorne in die Zukunft gerichtete Positive, was beim stoischen Weisen zum Beispiel Wohlwollen beinhaltet. Und das würde dann bedeuten, dass die Reaktion des stoischen Weisen eher die ist, jemand zu helfen im Sinne eines positiven Begleitens aus diesen negativen oder schlechten oder auch schmerzlichen Emotionen oder Gefühlen rauszukommen. Also eher so diese Frage, ja, also nicht zu sagen, es ist nichts passiert, sondern zu sagen, ja, lass uns mal gucken, was ist denn jetzt, ne? Wie kann es denn weitergehen und was ist es, was dich schmerzt? Und da eher so in die Diskussion oder auch in den Dialog vielleicht eher zu gehen.
Ne? Und auch da sein, einfach ja. Durch die Präsenz dann zeigen, ich gebe dir hier einen Raum, hier ist jemand, mit der das auch mit dir hält, diesen Moment, in dem du unglücklich bist. Das ist ja oft auch Empathie oder Mitgefühl ausdrücken, ist ja gar nicht viel reden, sondern auch einfach mal da sein und da sitzen und sagen, ich lasse diese Gefühle jetzt auch durch mich mit durchgehen, denn die sind ja in dem Raum dann. Ja. Aber vielleicht muss man sie dafür dann auch nicht selber annehmen, sondern man lässt sie so durch sich durchgehen.
Ja, finde ich total gutes Bild. Und das erinnert mich auch nochmal, wenn du das jetzt so sagst, an unsere Diskussion vom Mut. Weil der Mut hat ja auch was damit zu tun, Dinge aushalten zu können. Ne? Und das heißt eben vielleicht auch aushalten zu können, dass jemand jetzt in diesem Zustand ist und es Zeit braucht, dass ein solches Gefühl sich abbauen muss mit der Zeit. Ne? Und dass jemand auch erst darüber reden kann, wenn diese erste Emotionswelle sich gebrochen hat.
Ja, richtig. Ja. Und die Emotionswelle kann man, würde ich auch sagen, aus stoischer Sicht sogar mitgehen, indem mal Tränen fließen oder indem man auch aufgewühlt körperlich ist. Vielleicht geht dein Herz, schlägt schneller oder du kriegst auch ganz feuchte Hände oder wie gesagt, du weinst mit jemandem. Und es gibt ja auch in stoischer Originalliteratur Textstellen, wo auch Weinen in Ordnung ist, als eine erste Voremotion, nennen die das ja, wo unser Körper einfach mitreagiert. Wir sind ja auch soziale Wesen. Wenn die ganze Herde weint, dann weinen wir mit. Mhm. Und das ist ja ein Ausdrücken von Solidarität in dem Moment auch, was aber dann eben nicht heißen muss, dass man sich selber damit komplett runterzieht und in eine negative Gedankenspirale reinläuft.
Also der hilflose Helfer, ne? Das wäre dann das, was dann eben tatsächlich nicht mehr gut ist. So. Wenn man jetzt nochmal an diese Textstelle vom Epiktet zurückdenkt, was würdest du denn sagen, was ist denn das Hilfreiche daran, es mal so überspitzt zu formulieren? Weil das ist ja schon irgendwie eine Provokation, ne? Also für viele Menschen zumindest.
Ja, es ist auch wieder eben so eine Antithese zu dem landläufigen Lach mit deinen Freunden, wein mit deinen Freunden, geh alles mit. Es ist eben einfach mal auch ein Innehalten, was passiert hier eigentlich gerade und wie kann ich jetzt bestmöglich reagieren für mich und für andere gleichzeitig.
Also ich habe für mich so gedacht, dass da so in letzter Konsequenz auch ein Element von existenzieller Hoffnung drin steckt. Weil wenn ich mir so vorstelle, dass das Schicksal so wirklich ganz schrecklich zuschlägt, ja, dann ist es ja schon so, dass man auch sagen kann, Gott, was soll jetzt noch helfen? So, und ich sag mal, da gibt es dieses vielleicht ganz vorsichtige Angebot der Stoiker zu sagen, es gibt in dir etwas, was nicht zerstörbar ist. Nämlich die Freiheit, damit umzugehen, was mit dir passiert ist. Und da mag man jetzt noch nicht die Kraft haben und da mag man auch jetzt noch Zeit brauchen, ne, und so weiter. Aber es kann der Tag kommen, an dem du in der Lage bist, mit dem, was passiert ist, anders umzugehen, als nur stehen zu bleiben und zu sagen, das war's. So, und das würde ich so ein bisschen da auch rauslesen. Auch, dass man eben als Freund draufschaut und halt sagt, ne, irgendwann mal, wenn der richtige Moment ist, daran zu erinnern, du wirst es merken, dass es diese Fähigkeit in dir gibt. Und das ist der Samen zum Weiterleben. in den schlimmsten Momenten, die einem das Leben bescheren kann. Und diese Klarheit zu behalten, das gibt es. Durch den ganzen Nebel von irgendwie Leiden und Trauer und alles durch. Das ist das, was ich glaube, was ich da so rausziehen würde. Erinnere dich daran, es gibt diesen Hoffnungsschimmer, dass man damit weitermachen kann. Weil man darauf reflektieren kann, wie wir als Menschen im Leben stehen. Und da kann es schreckliche Brüche geben. Aber ich kann innerlich weitermachen, wenn ich mich darauf eben nochmal besinne, dass ich die Möglichkeit habe, damit umzugehen. Dass ich die Möglichkeit habe, mir klarzumachen, dass ich nun mal in einem Kosmos lebe, in dem genau diese Dinge passieren. Und es trotzdem weitergehen kann. So. Ja, aber das ist natürlich schon irgendwie, ja, der so ein bisschen so im Schrank only open.
Ja, ist auf jeden Fall weiterentwickelt von der Textstelle weg. Also du würdest das dann als Hilfsangebot an die betroffene Person, der es gerade schlecht geht, auch sehen.
Also erstmal würde ich es für mich selber sehen.
Oder für einen selbst, dass man sagt, lass dich hier nicht übermannen und
ja, das ist einfach so diese mit dieser Klarheit in der Textstelle so ein bisschen so nochmal dieser Reminder drin steckt. Ne? Also vielleicht kannst du es jetzt gerade noch nicht fühlen, aber hörst dir nochmal an. Ja, es gibt da eine andere Möglichkeit. Und vielleicht kann man dann irgendwann diese Botschaft dem anderen auch wieder senden, wenn er sie oder sie sieht, das in diesem Moment nicht mehr sehen kann. Und damit auch das Gefühl hat, ach, es kann doch gar nicht weitergehen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und so weiter. Und es ist alles so eine Katastrophe und so schrecklich und so weiter. Und dann einfach so diese Möglichkeit wieder dahin zu bringen, dass ich merke, ich habe wieder so eine minimale Selbstwirksamkeit.
Ja.
Ich habe Einfluss auf das, was mit mir passiert innerlich. Ja. Und das ist ja ein erster Schritt. So, und finde, das ist schon eine wichtige Einsicht, die man in so einer Situation nicht am Anfang, ne, aber zu einem gewissen Zeitpunkt dann vielleicht doch reingeben kann. Und dafür brauchst du natürlich Freunde, die in der Lage sind, dich so lange zu begleiten, bis es richtig ist, diese Botschaft auch immer zu platzieren.
Ja, denn so ein missionarisches gleich mit der Nase drauf, ich fürchte, das wird in den meisten Situationen falsch ankommen, sondern
da steckt kein pädagogischer Auftrag drin. Ne?
Richtig, genau, ja. Denn das muss man ja auch immer wieder sagen, Stoizismus ist eben eine persönliche Lebensphilosophie. Ne? Es geht jetzt nicht darum, das auf andere zu übertragen und auch nicht zu werten, wenn jemand anders eben sagt, ich sehe die Welt aber anders.
Ja. Ja, und ich meine, es ist natürlich wirklich schwierig, glaube ich, so diese Herausforderung, wenn man sich eben da jetzt echte Lebenskatastrophen vorstellt. Ne? Aber in letzter Konsequenz ist es ja dann irgendwann so die Frage, muss man ja dann auch wieder drauf gucken, was mache ich denn mit diesem Leben, was jetzt noch da ist?
Ja.
Und wie will ich denn da jetzt wieder aufbauen, nachdem vielleicht vieles, was an Entwicklung da war, was an Umfeld geschaffen wurde, Kinder, Familie, was auch immer, auf einmal weg ist, ne? Und dann ist eben vielleicht da doch ein Angebot drin, dann auch zu sagen, ne? Dann orientier dich eben an dem, was du in innere Freiheit hast und versuch darauf aufzubauen. So.
Da ist der Epiktet wieder der Mann für die Extremsituation.
Genau. Ja, es ist halt nicht der Philosoph in erster Linie für den Alltag, ne? Aber es ist ja auch gut, dass es einen Philosophen gibt, der eben auch für die Extremsituationen dann da ist.
Wobei man auch sagen muss, auch Seneca hat ja zum Beispiel diese Trostbriefe geschrieben.
Mhm.
Wollte gerade mich zurückversetzen, wie das wohl im alten Rom war, inwieweit man ja Mitleid, ob das auch vielleicht einfach eine gesellschaftliche Haltung damals war, dass man nicht mit anderen so mitfühlen oder mitleiden würde, sondern jeder macht das mit sich aus. Aber da fiel mir jetzt gerade diese mindestens zwei Trostbriefe ja ein, die Seneca geschrieben hat an römische Freundinnen,
ja,
in denen er eben versucht, mit verschiedenen stoischen Argumentationslinien, denen über, also im einen Fall zum Beispiel den Verlust ihres Sohnes, hinwegzukommen, aber einen Umgang damit zu finden, der sie wieder zurück ins Leben führt, weil das eine Frau ist, die Marcia ist das, meine ich, die sich komplett aufgegeben hat, die gar nicht mehr als Großmutter oder als Frau in der Gesellschaft oder als Freundin von ihm stattfindet, weil die kommt eben über diesen Verlust nicht hinweg und er versucht ihr Rat zu geben und positive Aspekte aufzuzeigen und an die Erinnerung des Sohnes das Bild wieder aufzuwecken und solche Dinge gibt er ihr da auf. Das sind 30, 40 Seiten mit.
Ja, interessanterweise ja nicht nur in der Erinnerung, sondern er spricht ja mit ihr auch darüber, was ihm vielleicht alles erspart geblieben ist. Also wir gehen ja immer davon aus, dass wenn jemand mit Potenzial in die Zukunft geht, dann kann ja alles nur das Gute dabei rauskommen. Aber Lebensläufe sind halt nicht immer so. Und wir trauern um das nicht eingelöste Potenzial von Menschen.
Ja.
Und blenden dabei aus, dass es natürlich auch völlig anders laufen kann. So, ne? Das ist natürlich eine harte Sichtweise so drauf, ne? So nach dem Motto, ja, also ist wenigstens nicht krank geworden oder hat danach nicht das gemacht oder hat diese Schmerzen nicht erlebt und was auch immer alles so, ne? Das ist ja das, was er so ein bisschen anspricht, um irgendwie nochmal klar zu machen, an welchem Bild sie da festhält, sondern ich glaube, er will sie im Prinzip wieder zurückholen, so auf den Boden der Tatsachen im Sinne von, du trauerst um einen Menschen und die Schicksale von Menschen sind immer offen.
Ne? Und ein anderer Gedanke, der auch natürlich eher hart formuliert ist, ist aber zum Beispiel nicht unbedingt ein langes Leben ist ein gutes Leben.
Ja, genau.
Auch ein kurzes Leben kann ein erfülltes und ein glückliches und ein gutes Leben sein.
Ja.
So ganz viele verschiedene stoische
Argumentationslinien
sind da drin.
Und ich glaube, das sind tatsächlich alles nur so Angebote, ne? Das heißt auch nicht, du musst das so sehen, sonst bist du doof, sondern, ne, also schau auch mal so drauf und auch mal so drauf, um so eine Lockerung wieder reinzubringen in das, wie man darüber nachdenkt, weil wenn man die Sichtweise verändert, verändert sich auch das, wie es sich anfühlt.
Ich glaube, er wirft so ein bisschen mit Wattebällchen nach ihr und guckt, was hängen bleibt.
Ja, aber es ist ja auch keine schlechte Strategie, ne? Dass man da halt Angebote macht.
Ja.
Und das Angebot halt geleitet über die Vernunft. So, das, ja. Ja. Wenn wir uns das jetzt nochmal so anschauen und überlegen, wo wir hergekommen sind aus dem Buddhismus, wo es ja um das Thema Mitleid und um das Thema Empathie ging, findest du, dass das schon ein hinreichendes, adäquates Ersatzangebot ist?
Ganz ehrlich, fehlt mir ein bisschen positiver Text, muss ich sagen. Also wir haben das jetzt so hergeleitet und ich finde, die Philosophie gibt das auch durchaus her. Also wir haben das jetzt nicht aus einem luftleeren Raum uns irgendwie zusammengebaut. Aber mir fehlt doch ein bisschen angereicherter, positiver Text nochmal, der in diese liebevollen Umgang mit anderen Menschen und über die reine Nachsicht, wenn sie sich fehlverhalten, hin zu einem, ja, wirklich mitfühlenden Umgang. Ich weiß nicht genau, wie ich es noch konkreter formulieren kann, aber da ist ein gewisser, ich denke, da ist eine gewisse Lücke.
Ja, also es ist schon so, dass es eher kopflastig ist, ne? So, das ist ein Rezept für den inneren Daimon, der halt einen begleiten kann, ne? Und das ist halt die Vernunftsbegleitung.
Ja.
Und solange man da noch nicht zuhören kann, ist es halt schwierig mit den Angeboten, ne? Da, also dieser Zwischenbereich, der menschliche, der notwendig ist, um Menschen überhaupt dahin zu bringen, dass sie wieder zuhören können, das steht in den stoischen Texten tatsächlich nicht so viel drin, ne? Das kann man ab und zu mal so ein bisschen rauslesen, dass sie da halt, ne, wenn, also ich glaube, Seneca hatte auch, glaube ich, hat er nicht eine intensive Beziehung auch zu seiner Tochter gehabt, die er irgendwie sehr geliebt hat. Oder wechsle ich das jetzt mit Cicero? Ich weiß, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Also Ciceros geliebte Tochter ist, meine ich, auch verstorben, aber Senecas einziges Kind ist auch verstorben.
Genau, so war das, ja. Und also da gibt es schon, glaube ich, so Momente, die man hier und da finden kann, aber sie stehen nicht so im Vordergrund.
Ja.
Also von daher, also auch wenn man so die Trostschrift liest, das ist schon auch ein bisschen nüchtern.
Er ist rationalisiert, ja.
Ja. Ja, und das ist sicherlich so eine Geschmacksfrage, ne? Das, was braucht man? Vielleicht ist auch die Frage, welche Literatur man zu welchem Zeitpunkt in eine solche Beziehung oder den Versuch des Tröstens mit reinbringt, ne? Wovon lässt man sich leiten dann? Und was du ja auch angesprochen hast, da gibt es sicherlich auch eine Phase, in der man einfach nur da ist. Ja, wo es dann gar nicht darum geht, irgendwie jetzt Vernunft walten zu lassen im Sinne von ausgesprochener Vernunft, aber vielleicht Vernunft im Sinne von, wie ich mich in der Situation verhalte, in Mäßigung und in Mut und, ne, Gerechtigkeit im Sinne von, was kommt dem anderen zu, wie viel Raum lasse ich ihm zu trauern und all solche Sachen. Ne? Das ist.
Und es ist dann ja auch wieder eine Frage von Rollenethik. Was ist meine Rolle in diesem Moment?
Ja.
Wie kann ich hier eine gute Freundin, eine gute Schwester, eine gute Nachbarin, was auch immer meine Rolle in dem Moment ist, einnehmen, ohne mich natürlich jetzt selbst zu verlieren? Denn dann gehen ja meine anderen Rollen auch wieder einen Bach runter.
Ja.
Sondern, wie du gesagt hast, wie kann ich hier tugendhaft mich einbringen und verhalten in dem Moment?
Ja. Ja, also ich glaube, wir müssen einfach konstatieren, das bleibt noch eine Herausforderung, ne? So beim Stoizismus. Die Richtung ist irgendwie schon klar und auch das umfassende philosophische Lebenskonzept beinhaltet all diese Dinge, aber etwas abgekühlt.
Ja, und bedarf etwas Ausschmückens für uns noch, ne?
Ja, und deswegen muss es halt irgendwie da auch gelebt werden, ne? Das kannst nicht jemanden einfach nur, hier, lies mal das. Das wird dann schon helfen, sondern das muss dann irgendwie auch in dem gelebten Miteinander einfach tatsächlich sich beweisen und seinen Raum finden. Und ich glaube, dann geht's.
Mögen wir in dem Sinne uns gut beweisen, lieber Alex.
Ja, gut. Sollen wir da mal reklamieren, dass das ist, wie weit wir da heute mitkommen?
Ja.
Gut, dann nehmen wir das so. Und dann sage ich bis bald, wenn das Schicksal es zulassen wird.
Bis bald.
Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann.